Moin und herzlich willkommen zu unserem CO2-Neutral-Podcast, dem Interview-Podcast von uns, von Fett Consulting. Wir begleiten Unternehmen auf ihrer Reise der digitalen und nachhaltigen Transformation und treffen dazu immer wieder interessante GesprächspartnerInnen, die euch inspirieren, uns inspirieren und zum Nachahmen animieren sollen. Denn am Ende glauben wir fest daran, dass wenn wir über digitale und nachhaltige Transformation sprechen, das nur gemeinsam gelingen kann. Und daher freuen wir uns eben auf regelmäßigen Austausch mit ExpertInnen. Und normalerweise würde ich jetzt einmal Nils fragen, wie es eben so geht und wir würden plaudern. Ich bin aber heute alleine, da Nils im wohlverdienten Urlaub ist. Deswegen darf ich direkt tatsächlich unseren Gast vorstellen. Und zwar bin ich heute mit Maurice, und zwar Dr. Maurice Stenzel. Wir wollen ja einmal den Titel in Gänze aussprechen. Ich würde dann aber aufs Du übergehen, Maurice. Maurice, du bist Senior Researcher am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und ein aktuelles Forschungsprojekt heißt Human in the Loop. Autonomie und Automation in soziotechnischen Systemen. Und genau der Punkt, der ist halt so spannend und der trifft uns als Beratungsunternehmen auch so doll, weil wir ja auch uns die ganze Zeit die Frage stellen, wie gelingt eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine? FET steht ja lustigerweise auch für Pairing Humans and Technology. Also ich meine, das ist wirklich das Kernthema, womit wir uns beschäftigen. Und deswegen freue ich mich total, mit dir in den nächsten 30 Minuten ein bisschen in das Feld einzutauchen, Maurice, und nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte und Technologieinnovationen zu betrachten, sondern eben auch die Auswirkungen auf Gesellschaft, auf uns Menschen mal mit dir zu besprechen. Jetzt habe ich ganz lang gesprochen, Maurice. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Und wie geht's dir?
Vielen Dank, ich freue mich sehr über die Einladung. Mir geht's sehr gut. Der Sommer steht vor der Tür, damit eben auch der wohlverdiente Urlaub, der dann in absehbarer Zeit kommt. Nach dem Sommer, das ist in der Wissenschaft ja immer so, beginnt der Konferenzmarathon. Das heißt, ab September bin ich relativ viel unterwegs und darf in vielen verschiedenen Gelegenheiten über meine Arbeit sprechen, was toll ist, aber natürlich jetzt dann vom Urlaub ein bisschen was anhäuft.
Dann freue ich mich, dass wir es noch vor deinem Urlaub geschafft haben und du uns ein bisschen was erzählst. Nun, bevor wir so ein bisschen direkt reinstarten bei dir ins Fachliche, würde mich nochmal ein bisschen der Zoom-Out interessieren. Wie bist du denn eigentlich in die Forschung gekommen und jetzt auch auf das Forschungsthema, womit du dich beschäftigst? Also hat dich das irgendwie schon immer interessiert? War dir schon immer klar, ich werde Wissenschaftler? Wie kam es dazu?
Im Grunde meiner Arbeit gehe ich den Zusammenhängen und den Wechselwirkungen von Digitalisierung und Gesellschaft nach. Und wenn ich so zurückdenke, dann hat das eigentlich schon relativ früh begonnen, nämlich schon so Mitte der 90er, als ich begonnen habe, auf dem alten Windows 3.11-Rechner bei uns zu Hause die verschiedenen Fenster durchzuklicken und zu entdecken, was sich dahinter alles so verbirgt. Irgendwann später kam dann auch das Internet dazu und ich habe zu der Zeit als Jugendlicher auch relativ viel Musik gemacht. Da brauchten wir dann irgendwann auch eine Internetseite. Und dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut und habe festgestellt, so kompliziert ist das ja gar nicht. Und ich kann irgendwie hier auch ein Teil sein und kann mitgestalten, habe angefangen, Webseiten zu schreiben. Und so hat sich dann Stück für Stück alles weitere ergeben. Und ich bin immer tiefer eingetaucht in dieses Internet. Habe danach meinem Abschluss angefangen zu forschen in verschiedensten Forschungsprojekten, in denen es eben genau um diese Frage geht. Also im Grunde, wie organisieren sich eigentlich Gemeinschaften, kulturelle Kontexte unter den Bedingungen digitaler Vernetzung? Und habe das an verschiedensten Forschungsprojekten seitdem auch gemacht und bin dieser Frage nachgegangen.
Und dann jetzt natürlich, also ich weiß, KI gibt es natürlich schon viel länger, aber jetzt eben durch die Generative AI gibt es ja einen wahnsinnigen Boom sozusagen. Also ich glaube, kein Unternehmen aktuell, vermutlich weltweit, beschäftigt sich gerade nicht mit dem Thema KI. Und dann sind wir direkt auch an dieser Schnittstelle Mensch-Maschine nochmal viel mehr angekommen. Ganz einfache Frage zum Anfang. Wie gelingt denn eigentlich eine gute Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine?
Also zunächst einmal müssen wir den Blickwinkel darauf nochmal ein bisschen präzisieren, denn aus unserer Sicht gibt es keine guten Entscheidungen, sondern eben nur gute Prozesse, die zu Entscheidungen führen. Na, wir sprechen deswegen in der Forschung, in unserem Forschungsprojekt vor allem von effektiven Entscheidungsprozessen. Die sind immer auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet. Also im Grunde geht es bei unserer Forschung um die Frage, wie kann ich eigentlich die Prozesse so gestalten, dass Mensch und Maschine wirksam zusammenarbeiten können, dass sie am Ende einen guten Entscheidungsprozess haben. Weil die Frage, ob eine Entscheidung jetzt gut oder schlecht ist, sich ohnehin erst im Nachhinein beantworten lässt und auch total abhängt von der jeweiligen Aufgabenstellung, vom Problem, aber eben auch von den jeweiligen Perspektiven, die die verschiedenen betroffenen Beteiligten auf das Problemfeld werfen.
Was sagst du denn, also es gibt ja unterschiedliche auch Blickwinkel, wenn wir direkt in die Interaktion schauen. Einmal gibt es natürlich irgendwie direkt ich als Anwenderin, die irgendwie eine gewisse Verantwortung trägt. Es gibt aber auch mein Unternehmen sozusagen, das gewisse Rahmenbedingungen festsetzen muss. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen anfangen, die Zwiebel zu schälen sozusagen. Also sind das so die Perspektiven, auf die du auch schaust, wenn du über Human in the Loop sozusagen auf dein aktuelles Forschungsthema auch gehst? Und was sticht da für dich heraus?
Klar, damit sind wir im Grunde beim Kern. In meiner Forschung geht es um die Fragen von Governance, also im Grunde um die Fragen von Regeln, Bedingungen, also Rahmenbedingungen von Prozessen, von Rollen und wie müssen die eigentlich verteilt werden, damit es am Ende tatsächlich zu einem Ergebnis führt, mit dem die Beteiligten zufrieden sind. Also im Grunde einen effektiven Entscheidungsprozess dahin gebaut haben mit den jeweiligen Systemen, aber eben auch den jeweiligen Menschen, die darin beteiligt sind. Deswegen ist das im Grunde die Kernfrage. Also wie gestalten wir eigentlich die Entscheidungsprozesse?
Und würdest du sagen, da gibt es irgendwie Best Practices, die man auch gut irgendwie implementieren kann, also die ich mir einfach greifen kann, auch als Entscheiderin im Unternehmen? Oder ist das mehr Einzelfalllogik? Also auf welcher Höhe sozusagen bist du da unterwegs?
Also eine allgemeingültige Antwort auf diese Frage kann es aus unserer Sicht überhaupt nicht geben. Das ist vielleicht ein bisschen unbefriedigend, aber das ist nun mal so. Denn wie am Ende ein bestimmter Prozess aussieht, hängt ja total stark vom Kontext ab. Und da kann es einfach keine allgemeingültigen Lösungen geben. Wichtig, und das sind im Grunde die übergreifenden Themen, die für im Grunde eigentlich alle Kontexte gelten, sind erstmal die beiden Leitplanken zu sagen, wir können nicht das nehmen, was Menschen gut können und das einfach zusammenschalten mit dem, was Maschinen gut können und haben dann ein gutes Ergebnis. Das funktioniert nicht. Und ebenso können wir auch nicht darauf vertrauen, dass wenn wir nun einen Menschen irgendwie in einen automatisierten Prozess oder in bestimmte Prozesse auch mit KI reinwerfen, dass wir dann allein schon darauf vertrauen können, dass das schon irgendwie gut laufen wird, weil das ist nicht so.
Inwieweit betrachtest du denn auch das Thema Change oder vielleicht auch Widerstandsmanagement etc.? Also wir Menschen werden ja schon gerade sehr krass konfrontiert auch mit den Themen. Und da schwingen natürlich auch gewisse Ängste mit. Ängste um Arbeitsplätze, Ängste vielleicht auch um, wie viel kann ich eigentlich wirklich so einer Maschine vertrauen? Wer ist eigentlich verantwortlich am Ende? Wie guckst du da drauf? Also wirklich auf diese tiefen inneren menschlichen Bedürfnisse, die da auch geweckt werden.
Das ist natürlich total zentral, aber im Grunde rein rechtlich ist es ja immer noch so, dass der Mensch formal die Verantwortung trägt. Und da sind wir auch genau beim Problem. Denn wenn ich irgendwie einen automatisierten Prozess stricke, gestalte, ablaufen lasse und am Ende ist ein Mensch da, der eine Entscheidung oder eine Systemempfehlung als Entscheidung abnicken muss, dann kommen wir an genau diese Probleme. Also versteht derjenige oder diejenige überhaupt, was da vorher abgelaufen ist und ist die Person überhaupt in der Lage, die Empfehlung einzuordnen? Vielleicht ist ja auch völliger Quatsch drin. Und da kommen wir an die ganz wesentlichen Fragen auch von Automation Bias, also der menschlichen Neigung, maschinellen Empfehlungen übermäßig zu vertrauen, auch wenn das vielleicht gar nicht angebracht wäre, aber eben das Rüstzeug fehlt, um das überhaupt richtig einordnen zu können. Und dann natürlich ganz grundlegende Fragen von, wie verändern sich eigentlich auch Rollenbilder und Professionsverständnisse von bestimmten Berufsgruppen, die von heute auf morgen eben mit Veränderungen konfrontiert sind, die ganz wesentlich auch an den Grundprinzipien ihrer Berufsfelder rütteln. Und das sehen wir in unseren Fallstudien auch ganz deutlich.
Das heißt, es ist ja auch dann doch nochmal auch ein riesen Kompetenzaufbau, der da notwendig ist an der Stelle. Und also ich finde, was ich auch so spannend finde, ist wirklich zu überlegen, wie viel Wissen wollen wir eigentlich auch am Ende rein Maschinen geben sozusagen und gar nicht mehr selber innehaben. Also den Punkt, den du auch meintest, ne, bin ich eigentlich in der Lage, einen gewissen Outcome, der durch eine Maschine erzeugt wurde, überhaupt entsprechend auch bewerten zu können. Weil ich glaube, also das ist schon ein bisschen die Bewegung, die ich auch sehe, dass wir da mehr und mehr einfach unsere Kompetenzen da reingeben, unser Wissen da reinspülen und dann sagen, naja, jetzt weiß das ja die Maschine und die gibt mir ja die beste Antwort. Das ist ja auch wieder spannend aus einer gesellschaftlichen Sicht sozusagen, wie sehr wollen wir eigentlich noch Herr der eigenen Entscheidungen sein, ne?
Absolut, da gebe ich dir total recht. Und auf eine Art ist das auch echt ein bisschen unfair. Ne? Weil wenn wir uns das überlegen, stellen wir uns ein Szenario vor, eine Mitarbeiterin eines Unternehmens ist mit einem Empfehlungssystem konfrontiert in ihrem Arbeitsalltag und bekommt jetzt eine Empfehlung, setze als nächstes den Schritt XY in Gang. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die Mitarbeiterin ist also vor die Aufgabe gestellt, dass sie diese Empfehlung erstmal verstehen muss, einordnen muss und sich dann entscheiden muss. Entweder ich folge dem oder ich überschreibe das, also ich mache das genaue Gegenteil. Und das erzeugt das, was wir in der Forschung eine doppelte Unsicherheit nennen. Also im Grunde genau diese Frage, entweder ich folge oder ich überschreibe beides, und das ist der Kernpunkt, hat aber oder kann für mich als Mitarbeiterin, die das dann am Ende auch entscheiden muss, Auswirkungen haben. Nämlich, ich kann mir, wenn es am Ende schief geht, und das ist ja der Fall, um den es am Ende geht, weil solange alles gut läuft, gibt es faktisch kein Problem. Aber wenn es schief geht, dann ist es ein Problem. Weil dann muss ich argumentieren, warum ich blindlings, so stellt sich es ja dann im Nachhinein dar oder zumindest im Vorwurf, der Maschine gefolgt bin oder eben, warum ich davon abgewichen bin, obwohl die Empfehlung vielleicht richtig war. Und das erzeugt im Grunde eine Schieflage, weil das erstmal voraussetzt oder da implizit eigentlich die Voraussetzung drinsteckt, dass die Personen, die das am Ende entscheiden, auch tatsächlich über das notwendige Wissen verfügen, diese Entscheidung überhaupt treffen zu können, also sich hier wirklich begründet verhalten zu können. Und da sind wir noch lange nicht.
Nee. Ja, das ist echt super spannend. Was ja gerade festgestellt wird, da gab es auch immer wieder Auswertungen über Jobportale etc. Und auch, wir merken das auch bei Kunden und auch bei anderen Beratungshäusern, dass weniger Juniorenstellen ausgeschrieben sind und gestafft werden. Und ich finde, die Frage liegt ja nahe, ja okay, aber wo kommen dann die zukünftigen Senioren und Seniorinnen eigentlich her im Kompetenzbereich, wenn wir nicht mehr gewillt sind, junge Leute auszubilden? Wie guckst du da drauf? Nimmst du das auch wahr? Und was hat das eigentlich auch wieder für Auswirkungen dann am Ende auf uns?
Natürlich, das sehen wir in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen, dass es immer darum geht, okay, ich kann die Einstiegsjobs automatisieren, das sind Routinearbeiten, die lassen sich gut wegautomatisieren, wenn man das so nennen möchte. Allerdings ist das ein bisschen kurzfristig gedacht, denn einerseits kann man natürlich argumentieren, dass sowas kurzfristig effizientere Prozesse schafft, ne? Weil ich bin nicht mehr auf Mitarbeiter angewiesen, muss die vielleicht nicht mehr einlernen, aber langfristig oder auf lange Sicht gesehen ist das aus unserer Sicht ein totales Eigentor. Denn im Grunde kann man ja auch die Parallele ziehen, wie soll man denn jemals Meister werden, wenn man vorher nie Azubi war? Und da geht es ja genau um diese Phase auch, ne? Um das Lernen, um das begleitet werden beim Lernen, von älteren Lernen, aber eben auch Fehler machen dürfen und aus diesen Fehlern lernen. Und wenn all das wegfällt, dann stellt sich natürlich die Frage, wie ich am Ende, wenn es darauf ankommt, wenn ich nämlich die Erfahrung haben muss oder die Kompetenzen auch aufgebaut haben muss, dann verfüge ich darüber nicht. Und deswegen ist es aus unserer Sicht auf lange Sicht ein Eigentor.
Mhm, absolut. Wie guckst du denn, du hast jetzt erzählt, du bist ja auch wirklich technisch sehr, sehr interessiert. Was wir hier auch viel diskutieren, ist natürlich auch Coding sozusagen. Das macht ja eigentlich jetzt, also ich, die noch nie in ihrem Leben eine Zeile Code geschrieben habe, kann ja unterschiedliche Maschinenmodellen sagen, bau mir eine Website, mach mir das, und dann ist da ein gewisser Code hinter. Das ist ja auch eine große Gefahr, dass wir am Ende irgendwelche Produkte vielleicht sogar monetarisieren und wir kennen nicht mal den Code. Wie ordnest du das? Du bist schon ein bisschen drauf eingegangen sozusagen, aber ich finde, es gibt so unterschiedliche Bandbreiten, wie weit das halt führen kann. Und ich merke hier bei uns auf jeden Fall in der Beratung, unsere Developer sind da schon sehr kritisch, so sehr sie auch KI schätzen, dieses auch unterstützt natürlich, den eigenen Code zu schreiben, aber so dieses Wissen einfach so wegzugeben oder schlimmstenfalls jemanden wie mich da einfach loszulassen und ich mache dann da wild irgendwelche Sachen und weiß ja aber eigentlich nicht, was ich wirklich getan habe am Ende.
Ganz genau, und das ist das Problem. Na, also wir kommen hier an eine Frage von Literacy, also wie viel weiß ich eigentlich über das, was ich da tue und vor allem, was ich damit anstoße. Denn uns geht es hier vor allem auch darauf, dass wir darauf hinweisen, hier können Ketteneffekte, Pfadabhängigkeiten und Wechselwirkungen entstehen, die wir irgendwann zum späteren Zeitpunkt gar nicht mehr richtig einschätzen, geschweige denn kontrollieren können. Und Programmieren mit Hilfe von Sprachmodellen und KI-Assistenten ist ein gutes Beispiel dafür. Und es ist ja tatsächlich auch ziemlich faszinierend. Ich habe das auch ausprobiert und es geht sehr schnell und sehr einfach, dass man brauchbare Ergebnisse bekommt. Der Teufel steckt dann im Detail.
Mhm, ja. Okay, hast du denn irgendwie Branchen oder Beispiele, wo du sagst, das ist mal spannend, sich da vielleicht was abzuschauen, oder da hast du vielleicht auch Fallbeispiele, die interessant sind für unsere HörerInnen, sich da mal irgendwie inspirieren zu lassen?
Ja, aktuell in unserem Human in the Loop Projekt forschen wir in verschiedenen Fallstudien, indem wir uns Automatisierungsszenarien anschauen. Da spielt auch ganz, ganz, ganz viel KI eine Rolle, aber in manchen Bereichen eben auch nicht. Und ein Bereich, an dem wir gerade viel forschen, ist der Bereich der Luftfahrt. Und das ist wirklich eine faszinierende Fallstudie, weil gerade in der Luftfahrt seit vielen Jahrzehnten das wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Ja, da gibt es ganz, ganz viel Technik und hoch ausgebildete Menschen, die mit dieser Technik auch umgehen können und dafür sorgen, dass wir in der Regel und zu der absoluten Mehrzahl alle wieder heile am Boden ankommen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und einer der Punkte, was da so gut funktioniert, ist, dass sie es eben geschafft haben, aus Fehlern gut zu lernen. Und da können wir uns, glaube ich, wirklich eine Menge von abschauen. Zum Beispiel, was die eben machen, ist sehr detaillierte Unfallanalysen. Und das ist ein Level an Detail, was die da erreichen, was über das, was in anderen Branchen passiert, wenn Krisensituationen eintreten, wirklich bei weitem hinausgeht. Da gibt es ja dann umfassende Flugunfalluntersuchungen, verschiedenste Behörden, Institutionen, die da zusammenkommen, Expertise aus der Wissenschaft, die dann alle ihre Erkläransätze zusammenbringen. Und vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, dieses Wissen, was da in diesen Analysen erarbeitet wird, auch wieder zurückgeben in die Breite. Und das ist was, das funktioniert hier wirklich richtig, richtig gut. Das heißt, hier gibt es also eine klare Fehlerkommunikation auch nach außen. Das heißt, wenn in der Luftfahrt zum Beispiel Krisensituationen eintreten und irgendwie gelöst werden, dann werden die auch kommuniziert. Das heißt, es gibt da sogenannte Safety Bulletins, die werden dann auch relativ kurzfristig rumgeschickt. Da steht dann drin, Flug XY hatte folgendes Problem. Die PilotInnen haben so und so reagiert. Das war in dem Moment vielleicht aus Trainingsperspektive richtig, aber im Nachhinein trotzdem problematisch, weil der Sensor vereist war und deswegen falsche Daten gegeben hat und deswegen war es kontraproduktiv. Deswegen bitte darauf achten, dass oder doppelt validieren, ob nicht vielleicht ein anderer Zustand des Flugzeugs vorhanden ist, als das, was die Sensoren anzeigen, zum Beispiel. Und solche Fehler aus dem Einzelnen werden dann aufbereitet und für die gesamte Welt im Grunde aufbereitet und frei zur Verfügung gestellt.
Ja, voll spannend. Also ich meine, in dem Fall geht es ja wirklich um Menschenleben. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so logisch, das zu tun. Stützt ein bisschen den Punkt, den wir, glaube ich, auch oft haben oder der oft auch in dem Podcast vorkommt, sich innerhalb einer Branche oder Industrie in diesen Verbänden sozusagen einfach noch offener auszutauschen und eben genau auch diese Transparenz zu schaffen. Ich glaube, man lernt am meisten ehrlicherweise über, also wir nennen es auch gerne ja so Fuck-Ups sozusagen, die dann geteilt werden. In der IT geht es ja dann auch oft um Security-Sicherheitsvorfälle. Einfach hier, wenn wir drüber sprechen und sagen, wie wir gehackt wurden, passiert es vielleicht anderen nicht, so mehr oder weniger. Ich glaube, da werden wir noch ganz viel rund um diese Themen auch hören, ehrlicherweise. Und es muss immer nur, glaube ich, innerhalb einer Branche oder einer Industrie oder eines Verbandes einer mal mutig vorgehen und mal teilen. Und dann kommen, glaube ich, die anderen Storys auch alle. Weil also natürlich passieren Fehler überall aktuell, auch bei uns. Und man muss nur drüber reden, so, ne?
Ganz genau, aber das hat auch viel mit Fehlerkultur zu tun und ich glaube, da können viele Branchen auch noch nachziehen. Um auch hier nochmal ein Beispiel aus der Luftfahrt zu bemühen, es gab einen sehr schweren Flugunfall damals auf Teneriffa mit sehr, sehr vielen Toten und der hatte genau das Problem. Also es gab zwei PilotInnen im Cockpit und der deutlich jüngere und unerfahrene Co-Pilot hat sich nicht getraut, den wesentlich erfahrenen Kapitän auf seine Fehleinschätzung hinzuweisen. Nämlich, dass am Ende der Startbahn noch ein anderes Flugzeug steht. So, und das hat er erwartet und hat sich aber nicht getraut, das zu sagen. Und darauf hat die Luftfahrt reagiert. Mit einer ziemlich spannenden und, wie ich finde, auch sehr übertragbaren Incentivierung von Fehlerkommunikation. Denn im Grunde sagen sie, wenn ich einen Fehler mache in der Luft, das gilt für bestimmte Fehlerklassen, nicht pauschal, aber wenn ich einen bestimmten Fehler mache und mir fällt das auf, dann melde ich das und dann wird das kommuniziert und ich habe keine Konsequenzen zu befürchten. Wenn ich das nicht tue, und es fällt auf, dann kriege ich ein Problem. Und das schafft natürlich total starke Anreize zu sagen, hey, es ist kein Problem, ich habe einen Fehler gemacht, kann anderen genauso passieren, aber damit es anderen nicht passiert, melde ich das und alle anderen können davon lernen. Und diese Fuck-Up-Nights zum Beispiel aus der IT-Branche oder auch aus anderen Startup-Bereichen, da gibt es das ja auch inzwischen. Das ist eine ähnliche Richtung, aber gerade so eine klare Incentivierung für eine offene Fehlerkultur und auch eben einen anderen Umgang mit den Konsequenzen, das ist was, wo wir uns, glaube ich, nochmal eine Menge abschauen können.
Ja, absolut. Und aus dann wieder Entscheider-Innen-Unternehmensführungsperspektive ist, glaube ich, sei es, wenn du über Boni, Bonifizierung oder eben so Incentivierung sprichst, so wie du es baust, so wird es auch gelebt werden. Ne? Das heißt, je nachdem, ob du eher in Bestrafung oder Belohnung denkst, so werden natürlich die Mitarbeitenden agieren, weil das der Rahmen ist, der ihnen vorgegeben wird.
Na, im Grunde, um es auf den Punkt zu bringen, aus Fehlern lernen heißt auch Fehler sichtbar machen dürfen. Na, und das ist im Grunde der Kern, um den es geht. Wenn ich eine Unternehmens Kulturstruktur habe, in der das möglich ist, dann kann ich auch die Vorteile davon heben und dann können alle davon lernen. Habe ich das nicht und eher ein Klima von gehemmter Kommunikation oder auch Intransparenz, dann schadet das im Grunde dem ganzen Unternehmen. Und deswegen kann man eigentlich nur sagen oder nur dafür plädieren, auch offen mit Fehlern umzugehen und sie auch machen zu dürfen und sie dann eben auch kommunizieren zu dürfen. Und das wiederum spielt natürlich auch wieder ein bisschen ein auf den Punkt, den wir vorher hatten. Ne? Also die Fehler, die mache ich vor allem, oder die wesentlich unproblematischeren Fehler mache ich vor allem am Anfang der Karriere, kann daraus lernen, kann daraus Erfahrungen ziehen, aus denen ich und viele andere eben auch noch mitlernen können.
Ja, mega spannend. Und ich denke die ganze Zeit noch ein bisschen drauf rum, das war bei der allerersten Frage, die ich dir gestellt habe, bist du ja sehr auf, es geht um den Prozess, der zu einer Entscheidung führt. Und das merken wir eben auch in Digitalisierungsprojekten oder KI-Projekten geht es ja in den meisten Fällen darum, einen Prozess effizienter zu gestalten, zu digitalisieren, was auch immer. Und da braucht man vor allem ein Prozessverständnis und man braucht in den meisten Fällen, ist ja ein Prozess, also meistens nicht nur Schritt 1, 2 und dann haben wir ein Ergebnis und es betrifft nur eine Person oder eine Abteilung, gibt es auch, aber spannend sind ja die komplexeren Prozesse, die mehrere Abteilungen betreffen, mehrere Rollen. Und ich merke schon, dass es ganz oft den entsprechenden Beteiligten entlang eines Prozesses echt schwerfällt, sich darauf einzulassen, auch wirklich nochmal diesen Prozess anzuschauen und vielleicht auch den nochmal kritisch zu hinterfragen. Also in der Beratungsbranche sagen wir immer so Shit in, Shit out. Ein scheiß analoger Prozess ist auch ein beschissener digitaler Prozess. So. Und ich merke aber, dass da ganz doll dieses Prozessverständnis und auch hier sich das anzugucken und vielleicht auch zu sagen, ich glaube, das ist nicht der beste Weg, wie wir es machen. Ich glaube, das geht besser. Fällt wirklich schwer, ist aber die absolute Grundlage, wenn wir wirklich über Effizienzsteigerung und tatsächlich auch wirklich sinnvolle Mensch-Maschine-Interaktion sprechen wollen, weil wenn der Prozess nicht geil ist, wird auch der Outcome nicht geil sein. Und da denke ich gerade die ganze Zeit drüber nach, wie man das nochmal besser auch vielleicht kommunikativ besser machen kann mit den entsprechenden Beteiligten, dass es ja gar nicht darum geht, jetzt zu sagen, du hast ja einen ganz blöden Prozess aufgestellt und wie du es die letzten 20 Jahre gemacht hast, ist blöd. Darum geht's ja nicht. Es geht ja um den Weg nach vorne. Jetzt habe ich ganz viel geredet, sorry, aber das geht nicht aus meinem Kopf.
Nein, das ist total spannend und das sind auch Themen, mit denen ich mich auch schon seit langem beschäftige, auch in anderen Projekten davor. Aber bevor wir da vielleicht ein bisschen noch mehr ins Detail gehen, eine Überlegung noch dazu. Denn im Grunde, auch es geht überhaupt nicht um die Bewertung zu sagen, das ist ein schlechter Prozess, den du da gebaut hast, sondern eigentlich geht es aus meiner Sicht erstmal darum, dass man ein geteiltes Transformationsverständnis bekommt. Also worum geht's hier eigentlich? Weil digitale Transformation heißt aus meiner Sicht eben nicht unbedingt, dass wir den Prozess aus dem Analogen nehmen und ihn ins Digitale übersetzen. Das ist eine Möglichkeit, das wird oft gemacht. Aber wir sehen auch in der Forschung, da geht eine ganze, ganze Menge verloren von dem, was eigentlich möglich wäre. Deswegen plädieren wir eigentlich dafür, digitale Transformationen als Chance zu begreifen, die Dinge auch komplett anders zu denken. Und eben zu sagen, wir haben einen Prozess, den haben wir bisher immer gemacht, das hat auch gut funktioniert, weil wir 20 Leute dafür hatten, die Akten zu bewegen und zu prüfen. Die haben wir jetzt nicht mehr oder wollen sie vielleicht nicht mehr haben. Wir glauben, dass wir das Gleiche in weniger Zeit besser hinbekommen. Dafür müssen wir aber nochmal ganz grundsätzlich an den Prozess ran. Und damit meine ich nicht, dass wir grundsätzlich an alles die Axt legen sollten, sondern eben mit Bedacht uns die Prozesse anschauen, aber vor allem immer mit Blick auf das Ziel. Also was ist eigentlich das Ziel, was ich erreichen möchte und was habe ich dafür zur Verfügung oder was benötige ich dafür? Weil dann kann ich mir genauer Gedanken machen, wie ich das Ganze stricke. Aber da sind wir aktuell in der Praxis in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen gar nicht. Und das haben wir in anderen Projekten auch gesehen.
Boah, finde ich super spannend. Also da komme ich vielleicht nochmal auf dich zurück. Du, ich habe noch eine allgemeinere Frage. Ich muss zugeben, ich hatte noch nie was vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft gehört. Und das klingt ja aber A, total spannend und B, ja, also relevant wie irgendwie nochmal was. Kannst du vielleicht ein bisschen was über euch nochmal erzählen, was so allgemein Forschungsbereiche sind, was dich vielleicht auch dahin gezogen hat? Also ich finde das irgendwie total interessant.
Ja, gerne. Also das Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin gibt es seit 2011 und wir waren im Grunde das erste Forschungsinstitut in Deutschland, das sich mit den Wechselwirkungen von Digitalisierung und Gesellschaft mit Blick auf Internet beschäftigt hat. Sind ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, das heißt, wir sind frei. Wir sind frei in der Themenwahl, können Schwerpunkte setzen und diese freie Struktur ermöglicht uns auch genau das zu tun. Im Grunde geht es um die Schwerpunktbereiche Innovation und Governance. Das sind die beiden Schwerpunktthemen, um die eigentlich alle Projekte und alle Themenschwerpunkte, Schwerpunktbereiche, die wir haben, auch kreisen, mit jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln. Also wir haben aktuell 4 Forschungsschwerpunkte und die beschäftigen sich zum Beispiel mit demokratischem Wandel und Wissen, Unternehmertum und Gesellschaft, Innovation, KI und Transformation und neuen Technologien und Zukunft des Rechts. Da bin ich auch angesiedelt mit dem Human in the Loop Projekt, gemeinsam mit meinen Kolleginnen, mit denen wir das gemeinsam machen. Wir sind ein großes Team. Und vor allem ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist für das Human in the Loop Projekt, für den Forschungsschwerpunkt, aber auch fürs Institut insgesamt, ist, dass wir interdisziplinär aufgestellt sind. Und das macht total Spaß. Und das ist auch der Grund, der mich hierher gezogen hat. Denn diese Punkte Innovation und Governance, also im Grunde, wie organisieren wir eigentlich Dinge, Gemeinschaften, Projekte, you name it, unter den Bedingungen digitaler Vernetzung, braucht genau diesen interdisziplinären Blick. Und da sind andere Forschungsinstitutionen aus meiner Perspektive einfach ein bisschen enger und wir schauen hier ein bisschen breiter und, wie ich finde, auch frischer auf die Dinge und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Mega cool. Das heißt, Human in the Loop, um da nochmal zu bleiben, sprecht ihr dann auch wirklich viel direkt mit Unternehmen und UnternehmerInnen? Also es wirkt auch sehr praxisorientiert sozusagen, wie ihr vorgeht.
Unbedingt. Wir machen hier angewandte Grundlagenforschung und das geht nur, wenn man mit den Leuten auch spricht, die es am Ende tagtäglich tun oder tagtäglich tun möchten oder besser machen möchten. Im Human in the Loop Projekt, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, wir machen das in 4 Fallstudien, indem wir uns verschiedene Automatisierungsszenarien anschauen. Das war zu Beginn des Projektes, das läuft jetzt schon etwas mehr als 2 Jahre, war das Automatisierung in der Kreditvergabe. Da haben wir mit verschiedensten Stakeholdern gesprochen, die in dem Bereich unterwegs sind, von Unternehmen, die Kredite vergeben, Aufsichtsbehörden und den ganzen Intermediären, die da so dazwischen hängen. Die zweite Fallstudie war Content-Moderation, also im Grunde die Moderation von Inhalten in sozialen Netzwerken. Auch da haben wir mit unterschiedlichsten Stakeholdern gesprochen, von Plattformen aller Größenordnungen bis hin zu zivilgesellschaftlichen Akteuren, PolitikerInnen, auch hier wieder Regulierung und Aufsichtsbehörden und arbeiten eben aktuell an dieser Studie zur Automatisierung in der Luftfahrt und sprechen da auch mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichsten Funktionen. Und das war auch für mich total spannend, weil sich da wirklich ganz, ganz, ganz viel geöffnet hat und mir war überhaupt nicht klar, welche zentrale Rolle zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst hat, wenn wir über Automatisierung in der Luftfahrt nachdenken. Aber das ist wirklich abgefahren, weil sich gerade in der Luftfahrt eben auch, wenn man jetzt auch über Deutschland hinaus guckt, zeigt, wie Zusammenarbeit auch auf globaler Ebene funktionieren kann. Aber das ist hier de facto so. Wir sind in der Lage, genaueste Wetterinformationen auch über riesigen Wüsten in Länder zu bekommen, wo meilenweit keine einzige Wetterstation steht. Aber durch internationale Zusammenarbeit kann auch das funktionieren und mit dem Ergebnis, dass es eben für alle gut funktioniert und alle heile unten ankommen. Und das ist eine sehr beruhigende Nachricht, die, finde ich, auch Mut macht für viele andere Bereiche.
Absolut. Wir kommen langsam zum Abschluss und was uns immer so interessiert ist, gibt es denn irgendwie ExpertInnen, MentorInnen bei dir, wo du sagst, oh, die inspirieren mich total, weil irgendwie ich lese da jeden Beitrag oder Veröffentlichung oder die Person rufe ich an sozusagen, wenn ich mal nicht weiter weiß, gibt es da jemanden, den du hier gerne auch nochmal einen Shoutout gibst?
Klar, also ich meine, ich lese viel, was so den Diskurs um Digitalisierungsthemen angeht. Da habe ich von den Leuten, die mich so richtig begeistern, die Telefonnummer bislang leider noch nicht, aber vielleicht ändert sich das auch nochmal in nächster Zeit. Genau, vielleicht, dann würde ich die vielleicht auch anrufen und vielleicht würden sie dann sogar auch abnehmen. Ansonsten haben wir am Institut hier in Berlin natürlich eine ganze Reihe sehr interessanter Kolleginnen, die in unterschiedlichsten Bereichen arbeiten, mit denen ich an der Kaffeemaschine und sonst wo bei allen anderen Gelegenheiten immer ins Gespräch kommen kann. Das ist wirklich was uns hier immer weiterbringt, weil da die allerbesten Themen entstehen, gerade auch in den Gesprächen, wenn man sie gar nicht mit dem Ziel ansetzt, neue Projekte zu entwickeln, aber dann kommt man auf Themen in der gemeinsamen Diskussion, wo es sich lohnt, mal genauer darüber nachzudenken. Oder eben auch, wenn ich über Themen stolper, die für unsere Projekte wichtig sind, dann findet sich hier immer jemand, der daran arbeitet. Zum Beispiel haben wir eine Kollegin, Theresa Züger, die hier arbeitet, zur zur Auditierung von nachhaltigen KI-Systemen. Das ist ein Thema, was, glaube ich, wirklich von großer Relevanz ist. Und da bin ich wirklich gespannt auf die Ergebnisse dieser Auditierungsmethode, die da bald kommen wird. Zum Thema Nachhaltigkeit haben wir ansonsten auch den Forschungsschwerpunkt zu Innovationen, Unternehmertum und Gesellschaft, die sich auch in inzwischen abgeschlossenen Projekten viel mit nachhaltigem Unternehmertum in verschiedenen Gegenden der Welt auch auseinandergesetzt haben. Und so. Also da gibt es schon alleine hier am Institut, dadurch auch, dass wir so themenoffen und interdisziplinär aufgestellt sind, viele Menschen, mit denen ich ganz unmittelbar sprechen kann, wo ich sogar nicht mal zum Hörer greifen muss.
Ja, da ist ja wirklich jede Kaffeepause eine einzige Inspirationsquelle.
Unbedingt.
Letzte Frage, Maurice. Was sollen denn die HörerInnen jetzt mitgenommen haben aus der Folge?
Wichtig sind mir vor allem drei Dinge. Denn zunächst einmal muss man sich einfach von dem Gedanken verabschieden, dass es ein Patentrezept für gute Mensch-Maschine-Zusammenarbeit gibt. Denn das ist was einfach einen genaueren Blick erfordert auf den Kontext, auf meine Zielsetzung, was möchte ich eigentlich erreichen und vor allem auch auf die Wechselwirkungen, die damit entstehen können. Weil wir eben nicht dieses Summenspiel von 1 plus 1 gleich 2 haben, sondern da kann eben auch ein ganz anderes Ergebnis rauskommen, wenn ich Mensch und Maschine zusammenbringe. Und darüber muss ich mir Gedanken machen. Also diese Wechselwirkungen. Zweitens muss ich diese Zusammenarbeit vor allem auch mit Bedacht gestalten. Ich kann nicht einfach was zusammenstöpseln und hoffen, dass das schon irgendwie funktionieren wird, weil diese neuen Herausforderungen entstehen und der Mensch hierbei aber eben, das sagte ich auch eingangs, nicht bloß Häkchen sein kann und auch nicht sein darf, sondern es hier eben vor allem auch gerade bei diesem Begriff Human in the Loop, so wie wir ihn denken, vor allem auch um ein Gestaltungsprinzip geht. Also wir haben, werden Mensch und Maschine zusammenarbeiten, haben wir ein soziotechnisches System, was über den einzelnen Player, also über den einzelnen Mensch im System und über das einzelne System, was wir dann verschalten, hinausgeht. Und deswegen sagen wir, wir müssen uns also den gesamten Lebenszyklus der Systeme anschauen und vor allem mit Bedacht gestalten, sodass wir die negativen Folgen möglichst abfedern können. Und zum Dritten, der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ist, um das nochmal zu wiederholen, aus Fehler lernen heißt eben auch Fehler sichtbar machen dürfen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil nur so kommen wir voran. Und wenn wir andere an den Fehlern, die wir selber machen, auch noch teilhaben lassen, dann gewinnen alle.
Maurice, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich finde das so spannend. Also das ist wirklich toll, woran du hier forschen darfst. Und wenn wir da irgendwas auch verlinken können, was vielleicht schon an Veröffentlichungen ist oder so, schick uns das gerne. Also ich werde es auf jeden Fall auch lesen. Und bedanke mich nochmal für deine Zeit und wünsche dir einen baldigen, wunderschönen Urlaub.
Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Total spannend. Dankeschön.
Danke. Ja, ich hatte das Vergnügen, gerade mit Dr. Maurice Stenzel zu sprechen und muss sagen, dass ich wirklich immer noch total geflasht bin. Erstmal finde ich es super, dass ich dieses Institut jetzt auch auf dem Radar habe sozusagen. Werde mich da nochmal näher reindrillen, was da schon so veröffentlicht wurde. Es sind ja eigentlich genau die Themen, an denen wir ja auch als Beratungshaus und auch einfach ich persönlich ein großes Interesse habe. Dieses Verhältnis zwischen Gesellschaft und irgendwie Technologie nochmal genauer einzudrillen. Und ich fand es einfach total spannend, mit ihm über seine ersten Erkenntnisse zu sprechen. Gerade die letzten drei Punkte, die er gemacht hatte, fassen, glaube ich, wirklich wunderbar die Folge zusammen. Da habe ich gar nicht so viel zu ergänzen, außer dass ich wirklich merke, wie wichtig Forschung ist, wie wichtig auch diese interdisziplinäre Forschung, glaube ich, auf diesem Deck ist, das er auch schön beschrieben hat, damit wir eben auch voneinander lernen und eben auch gewisse Empfehlungen auch an die Hand bekommen als EntscheiderInnen in Unternehmen, wie ich mich denn wirklich mit der Mensch-Maschinen-Interaktion nähern kann und also mit mir resoniert wirklich nochmal, was er beschrieben hat, um ne, Prozesse, die nehme ich da eigentlich wirklich alle aber mit und das Thema der Fehlerkultur, das schwingt bei mir auf jeden Fall nach. Und ja, ich freue mich sehr, wenn wir ihn nochmal begrüßen dürfen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, vielleicht, wenn nochmal weitere Erkenntnisse kommen, dass wir da so eine kleine Serie machen mit ihm und potenziell KollegInnen. Weil doch einfach die Relevanz und die Disruption, mit die wir gerade vor uns haben, doch einfach mächtig sein wird. Und ich gehe wirklich sehr inspiriert und beseelt gleich in meine Mittagspause und freue mich wieder, eine so tolle Folge und so coole Experten kennenlernen zu dürfen.